Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Mein Gast heute ist Jasmin Tabatabai. Freue mich sehr. Schönen guten Abend.
Hallo.
Die ersten 12 Jahre deines Lebens in Teheran gelebt. Der Papa ist Iraner, Mama kommt aus Bayern und beide haben sich kennengelernt auf dem Münchner Oktoberfest.
Auf der Wiesn. Ja.
Welche Erinnerungen hast du denn noch so an deine früheste Kindheit?
Auch sehr viel. Also ich habe die Zeit im Iran sehr bewusst erlebt, weil es natürlich auch eine sehr spannende Zeit war. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, muss ich sagen. Sehr, also wirklich sonnig, schön, unbeschwert. Und dann kam eben diese islamische Revolution. Da war ich so 11, 12 und da kann ich mich natürlich sehr, sehr, sehr gut dran erinnern, weil das so eine sehr prägende, wichtige Zeit war.
Ja, und du warst auf der deutschen Schule?
Ich war auf der deutschen Schule Teheran, ja.
Wie hast du das damals so empfunden, gerade so diese extremen Unterschiede?
Das war schon, es war auch durchaus beängstigend, weil es war ja so, dass man nach 7 Uhr plötzlich nicht mehr auf die Straße gehen durfte. Es herrschte also Kriegsrecht und dann ist man abends immer so aufs Dach geklettert und hat dort Maschinengewehrsalven gehört und Allahu Akbar Schreie und so. Und das war schon, es war auch einerseits natürlich aufregend und spannend, aber man hat auch als Kind, auch an der Art, wie die Erwachsenen miteinander diskutiert haben und so, mitbekommen, dass gerade etwas ganz, ganz Wichtiges passiert und sich das Land sehr, alles sich verändert, alles, ja.
Hat dich das traumatisiert so im Nachhinein?
Traumatisiert glaube ich jetzt nicht. Diese Zeit, was sicherlich eine Wunde ist in meinem Leben, ist der Heimatverlust. Also wir sind ja wirklich mit einem Koffer ausgereist und dachten, wir bleiben mal so einen Monat bei meiner Oma in München, damit, bis sich die Lage beruhigt hat und dann kommen wir wieder zurück. Also wir Kinder sowieso haben das so gedacht. Das war natürlich nicht so, sondern wir sind gar nicht mehr zurück. Und ich habe als Jugendlicher sehr darunter gelitten, dass ich mein gewohntes Umfeld und meine Freunde und mein Zuhause und so von einem Tag auf den anderen sozusagen verloren habe.
Das waren die größten Schwierigkeiten, auf die du so gestoßen bist wahrscheinlich, ne?
Ja, das fand ich doof. Also ich wollte das nicht. Ich wollte lieber meine Freunde behalten und in Teheran bleiben. Ich wollte auch gar nicht nach Deutschland.
Du hast ja auch in einer sehr großen verhältnismäßig Familie gelebt. Wie stellt man
normal
sich das
für persische Verhältnisse?
Ja, für persische Verhältnisse. Ja, ja. Wie stellt man sich dieses Familienleben da vor?
Schon sehr laut und sehr bunt und sehr, sehr familiär. Das heißt also, dass man sich eigentlich jedes Wochenende im großen Kreis, also auch mit Onkels und Cousins und Cousinen und so getroffen hat, bei einem jeweils zu Hause. Und es war immer viel los.
Du hast ja ein Buch über deine Kindheit geschrieben, Rosenjahre. Und dieser Titel hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung.
Es fängt an mit der Geschichte, wie sich meine Eltern kennengelernt haben. Und meine Mutter heißt ja Rosemarie, also kurz Rose, wurde auch im Iran immer Rose genannt. Und daher, das ist ein Wortspiel. Also daher kommen auch, also es ist eigentlich ihre Geschichte, wie sie die 20 Jahre, die sie im Iran verbracht hat, welches natürlich die Zeit meiner Kindheit auch umfasst. Diese Zeit, diese Geschichte erzähle ich und deswegen heißt das Buch Rosenjahr.
Was gab denn damals für dich so den Ausschlag, wo du gesagt hast, jetzt ist der Moment, so ein Buch zu schreiben?
Da war ich gerade schwanger mit meiner zweiten Tochter und hatte Zeit, konnte nicht drehen, war zu Hause und ich hatte schon seit einigen Jahren, kann man sagen, Angebote von Verlagen, die immer wieder auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich nicht mal etwas schreiben möchte über meine Kindheit oder über den Iran, so, weil sie das spannend fanden. Und mir fiel halt immer diese Geschichte von meinen Eltern ein, wie die sich da auf der Wiesn kennengelernt haben, weil es auch so eine romantische Geschichte war, weil meine Mutter war ja mit ihrer besten Freundin da und mein Vater mit seinem Cousin und der Cousin wollte was von der besten Freundin Edeltraut von meiner Mutter und meine Eltern sind nur so als Anstandswauwaus mitgegangen zum ersten Date und aus ihnen wurde dann ein Paar.
Wie im Film eigentlich, ne?
Schöner als im Film, ja. Und dann ist meine Mutter im Alter von 20 oder so quasi durchgebrannt in dieses ferne, fremde Land, was damals in den 50er Jahren noch gar nichts Selbstverständliches war in München und hat da 20 Jahre Jahre gelebt mit meinem Vater und 4 Kinder bekommen. Und ich fand das immer so eine wirklich schöne Geschichte, weil es auch eine andere Seite des Iran zeigt. Es ist ja ein Land, was politisch gesehen natürlich echt am Abgrund steht und im Abseits und fast nur negativ Schlagzeilen macht. Und die Menschen sind aber so wunderbar. Und auch meine Kindheit und auch was meine Mutter immer erzählt hat, dass sie die schönste Zeit ihres Lebens da verbracht hat. Und deswegen wollte ich den Fokus eben auf die Sittengebräuche und die Menschen legen.
Und eine wesentliche Rolle haben, glaube ich, auch die Briefe gespielt.
Ja, ja, ja. Meine Mutter hat, wie es halt früher so üblich war,
da schrieb man noch Briefe.
Die einzige Kommunikation, die sie hatte mit ihrer Mutter in München, waren damals Briefe. Also das war, Telefon gab es da, hatte auch meine Oma in München noch nicht. Und da hat man Briefe geschrieben und hat über 14 Seiten beschrieben, wie das Land ist und was es zu essen gibt und wie alles ist und wie der ist und wie das ist. Und das hat meine Oma alles aufbewahrt. Und nach ihrem Tod 2005 haben wir diese Briefe gefunden. Und meine Mutter hat das alles archiviert und uns Kindern zu lesen gegeben. Und da hatte ich natürlich fast lückenlos über diese erste Zeit Dokumente. Mhm. Und es war ganz, ganz toll. Und ich frage mich, was werden wir unseren Kindern hinterlassen? E-Mails auf einer Festplatte oder
so. SMSen. Ja. Was hat dich denn beim Schreiben des Buches und auch als du dann fertig warst, ganz besonders berührt?
Naja, schon einfach, das ist... dass ich festgestellt habe, dass ich ja eigentlich vorher gar nicht so genau Bescheid wusste über die Geschichte, über meine Familiengeschichte. Weil natürlich, man fängt an, so, das ist wie beim, man sitzt beim Kaffee zusammen und sagt, sag mal, wie war denn das eigentlich, als du deinen Papa kennengelernt hast? Und dann fangen die an zu erzählen und wenn man ein Buch schreibt, dann, also das ist ja ein Sachbuch, das heißt, ich habe dann irgendwie wirklich wie ein Journalist das alles aufgeschrieben und meine Mutter interviewt, ist mir aufgefallen, was für eine reiche, tolle Geschichte das ist und wie ungewöhnlich das ist. Und dann fängt man an, dann eben auch nochmal über die Ahnen einfach ganz anders zu forschen. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, weil das berührt einen auf eine ganz, ganz unbeschreibliche Art und Weise, weil man einfach mit seinen Wurzeln sich vertraut macht. Und das ist etwas, was ich finde, was jeder irgendwann mal im Leben tun sollte. Meistens macht man das, wenn man selber Kinder hat. Ich hatte so eine sehr strenge Lehrerin, die aber eigentlich eine sehr, sehr tolle Lehrerin war, weil sie die Kinder sehr gezielt gefördert hat. Und bei mir hat sie sehr früh erkannt, die muss singen und die muss spielen. Und hat mich immer so in die erste Reihe und hat mich sehr gefördert, alles, was auf der Bühne ist. Und sie wollte immer, also sie hat meine Aufsätze auch sehr gelobt. Mhm. Witzigerweise auch wirklich alles Sachen, die ich jetzt mache. So. Ja. Und da wurden da in Teheran auf der deutschen Schule, wurden meistens bei der evangelischen Kirche in den Räumen, wurden dann Krippenspiele aufgeführt oder Kindermusicals wie Der Struwwelpeter.
Aber da hast du witzigerweise beim Struwwelpeter den Friedrich gespielt.
Den Düsenfriedrich.
Und bei den Krippenspielen den Josef. Du hättest auch die Maria spielen können.
Ja, aber ich sah aus wie ein kleiner Junge und fand das auch spannender und wurde dann meistens mit den Jungsrollen besetzt.
Warst du immer schon eine Bad Girl?
Ich war auf jeden Fall immer schon. Ich habe ja einen Bruder, der ist ein Jahr älter und gegen den musste ich mich behaupten. Und dadurch war ich immer schon recht wild.
Und hast du eher Cowboy und Indianer gespielt als mit Puppen?
Ich weiß gar nicht, wir haben mit Schlümpfen gespielt und mit Lego, das waren unsere Sachen. Ja, nee, mit Puppen habe ich nicht gespielt, das war nicht doof.
Und nach dem Abi machen wir den Sprung. Bist du dann auch tatsächlich gleich an eine Hochschule gegangen, wo du Schauspielerei und auch Musik
gesungen hast? Ja, erstmal bin ich gereist. Ich bin ziemlich viel rumgereist. War sehr lange in den USA alleine. Und Türkei habe ich 2 Monate bereist und so. Und das war super. Im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, diese Zeit zu nutzen, um zu reisen.
Und was hast du da gemacht? Bist du nur gereist oder hast du gearbeitet?
Das Land angeschaut? Nee, gearbeitet nicht. Ich hatte davor gearbeitet und habe das gespart. Und ich weiß noch, ich bin in die USA gefahren mit $1,000, die ich mir erspart hatte und kam mit $1 wieder. Ich habe wirklich gut gewirtschaftet. Muss aber der Fairness halber sagen, dass ich oft eben bei Verwandten gewohnt habe.
Und dann hast du aber von der Pike auf tatsächlich Schauspielerei und Gesang gelernt.
Schauspielschule, ganz brav.
Stuttgart.
Und da habe ich dann auch meine Anfängerjahre beim Theater gemacht. Und nee, Gesang habe ich nicht gelernt. Gesang habe ich nur im Rahmen der Schauspielschule, hat man auch Gesangsunterricht. Da hatte ich eine sehr nette, schwäbische Gesangslehrerin. die Susanne Schemp, die ist großartig, die war auch neulich auf einem Konzert von mir und die hat zu mir gesagt, ha, du kannst schon singen, gell? Gehst, suchst dir eine Band, singst, übst und so. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay. Also war ein guter Tipp. Also ich habe mir dann einfach eine Band gesucht und habe Praxis.
Das lief also immer schon auch zeitgleich, dass du Musik tatsächlich gemacht hast.
Mhm. Ja, mhm. Ja, ja.
1991 kam dann der erste Kinofilm, das war ein Schweizer Film, Kinder der Landstraße. Mhm. Da hast du eine Hauptrolle gespielt als Zigeunerin. Ja. War das so das erste Casting, wo du tatsächlich antreten musstest?
Es war wirklich das allererste Mal, dass ich zu einem Casting gefahren bin und das hat geklappt. Ja. Ich wollte das einfach unbedingt gewinnen und hatte natürlich einfach das Glück, dass es gepasst hat. Und ich hatte ein tolles amerikanisches Buch gelesen vorher, wo ich bis heute überzeugt bin, dass das für mich der richtige Kick war. Und das war ein Buch, das hieß Auditioning und ist geschrieben gewesen von einem Casting Director, also jemanden, der Schauspieler castet und jeden Tag da sitzt und sich Schauspieler anschaut, die zu Castings, also zu Probeaufnahmen kommen und mal einmal sich so aufgeregt hat darüber, wie die Leute unvorbereitet kommen oder nicht die richtige Einstellung haben und nicht genug wollen. Also so das Grobe, man denkt ja immer, das sind so viele Leute, die wollen Schauspieler werden. Tatsächlich aber ist es so, dass es, dass die immer sehr glücklich auch sind, wenn sie Talente finden. So. Also Leute, die auch die richtige Einstellung haben. Und die und das hat mich irgendwie total motiviert, weil da habe ich einfach so ein paar Sachen draus gelernt, wie man sich benimmt, wenn man vorspricht. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und manchmal ist es ganz fürchterlich. Ich hatte halt Glück in dem Fall, dass es gut gelaufen ist. Aber es gibt Castings, wenn das ist ja auch immer ein Kennenlernen mit Regisseuren, ja, und da gibt es natürlich auch fürchterliche Sachen, wenn derjenige arrogant und ist und herablassend und einen demütigend behandelt, was immer wieder vorkommt und man soll auch nicht, also wer immer sich entscheidet dazu, Schauspieler zu werden, dem muss bewusst sein, dass das ein Beruf ist, wo du ein Leben lang zum Vorsprechen antreten musst und es ist egal, wo du bist und das ist selbst in Hollywood so, die Leute müssen noch vorsprechen und müssen noch Probeaufnahmen machen und werden dann bewertet. Also man wird immer bewertet und meistens sitzen da halt irgendwelche Leute. Oft sitzen Leute da, die vielleicht gar nicht so qualifiziert sind, aber sie haben alle haben immer das Recht, Schauspieler zu bewerten, weil das einfach das so mit sich bringt, dieser Beruf. Und man muss quasi die so überzeugen und das hört auch nicht auf. Und da muss man sich ein ziemlich dickes Fell zulegen.
Du hast für diesen ersten Film tatsächlich auch einen Preis bekommen, nämlich als beste Schauspielerin im Internationalen Filmfestival in Amiens in Frankreich.
Ja. Da war ich nur leider irgendwie gar nicht. Das war damals so, der Film lief, glaube ich, auf 20 Festivals und ich durfte, glaube ich, auf eines Mal mitfahren. Und den Rest war der Produzent und seiner Freundin. Also ich war jedenfalls in Amiens leider nicht, aber schön.
Ja. Wie ging es denn dann weiter? Also wenn man jetzt erstmal quasi schon so ganz oben ist und gleich beim ersten Ding so ein Knaller landet.
Da hatte ich halt einen Film gedreht.
Ja, immerhin. Das war der erste und es war gleich
ein
Preis.
Dann bin ich nach Hause zur Schauspielschule und habe meine ZBF-Prüfung gemacht. Das ist so zentrale Bühnen- und Fernsehvermittlung, wo man auch bewertet wird. Mhm. Und dann kamen dann diese Juroren und machten mich völlig fertig. Also ich habe so eine ganz schlechte Benotung bekommen dann. Also die war so, das ist viel zu klein, das reicht nicht fürs Theater. Und da hatte ich aber schon meine erste Kinohauptrolle gespielt. Und im Nachhinein hat mich dann einer aufgeklärt, dass die das auch gar nicht so gerne sehen. Mhm. Wenn man also quasi sozusagen ohne sie schon anfängt und so weiter. Mhm. Und Tatsache ist, ich habe natürlich immer schon eher filmisch gespielt und nicht theatralisch. Und es gibt so verschiedene Schauspieltypen und habe damit auf der Schauspielschule auch richtig manchmal Probleme gehabt. Mhm. Weil ich so, das sieht man ja gar nicht, was du da spielst und Dinge. Und tatsächlich ist es ja so, weil für die Kamera ist es dann aber viel besser. Mhm. Aber es ist okay, weil ich wollte eh immer zum Film.
Und der erste kommerzieller Erfolg 1997 in Bandits. Katja von Garniers, genau. Musik, Road, Movie. Das war ja so deine perfekte Kombination, Musik und Schauspielerei.
Ja, das ist mein Ding, ja. Ich sage immer, früher hätte ich Revue-Filme gedreht. Ich bin etwas
mit Tanzen
zu spät
auch noch
geboren. Ja, also ich kann, also Es ist ja so, man muss ja dann nur ein bisschen von allem können. Also man ist ja dann nicht der beste Tänzer der Welt oder die beste Sängerin der Welt, aber es muss gut genug sein, um das zu kombinieren. Mhm. Das ist so mein Ding.
Würdest du diesen Film auch so als deinen Durchbruch bezeichnen?
Ja, absolut. Also Bandits ist der Film, dem ich ganz viel zu verdanken habe. Und das war halt eine unglaublich schöne Geschichte, weil es auch so ein Freundschaftsfilm war. Wir sind ja auch immer noch sehr gut befreundet. Also Katja von Garnier, Katja Riemann, Nicolette Krebitz und ich sind, würde ich sagen, mit allen Ups und Downs die einzigen echten Freunde, die ich aus der Filmbranche habe, immer noch nach 15 Jahren. Und also so hingehend, dass wir auch gegenseitig Patentanten sind von unseren Kindern.
Und sind eigentlich auch bei fast allen Konzerten immer dabei, bei wichtigen?
Bei allen wichtigen Ereignissen des Lebens. Also sind die dann dabei. Oder sie wissen immer Bescheid. Und ist so. Und das heißt aber nicht, dass man sich nicht streitet oder sich nicht mal in die Haare kriegt oder sich nicht gegenseitig nervt. Aber das sind auf jeden Fall meine Freunde.
Und das ist ja wirklich selten, ne? Gerade in dem Metier, was ja doch auch sehr schnell
ist. Nein, es ist nicht wirklich selten, glaube ich. Ich glaube, das ist schon weiter verbreitet. Schauspieler sind eigentlich ein sehr solidarisches Volk. Also das ist ein total falsches Klischee. Meine Erfahrung auch nach 6 Jahren Arbeit im Vorstand der Filmakademie und so weiter ist, dass ich finde, die Schauspieler sind im Gegensatz zu ihrem Ruf viel eher Ensemble-Spieler, also das Miteinander gewohnt und auch gar nicht so missgünstig und neidisch, wie zum Beispiel Regisseure. Mhm. Haben Sie schon mal einen Regisseur erlebt, der aufrichtig und begeistert vom Werk eines Kollegen spricht? Das sind alles Platzhirsche. Es gibt nur Sie. Es ist so, Sie müssen so der King sein und alle anderen sind, naja, oder werden im besten Fall ignoriert, so, vor denen man so Respekt hat. Und es ist, Schauspieler sind im Gegenteil gute Schauspieler, kluge Schauspieler, von denen es in Deutschland sehr viele gibt, wissen, dass sie nur wirklich gut sein können, wenn ihr Gegenüber, also sie sind umso besser, desto besser ihr Gegenüber ist. Und deswegen schätzt man sich auch und mag man sich auch, wenn man sich trifft.
Seit April letzten Jahres, da sind Sie ja tätig als Kriminalkommissarin im ZDF in der
Endlich.
Serie.
Endlich.
Die letzte Spur. Und damit die erste iranischstämmige Kommissarin in Deutschland.
Ja.
Inwieweit konnten Sie denn die Rolle so mitgestalten?
Also insofern, als dass Mina ursprünglich anders hieß und türkischstämmig war. Und ich aber die Rolle gewonnen habe. Das war auch so etwas, was ich unbedingt kriegen wollte. Ich wollte unbedingt mal, es ist ein alter Jugendtraum von mir, ich wollte immer schon Fernsehkommissarin sein. Und ich wollte unbedingt, dass so eine Fernsehsendung kommt und dann im Vorspann mein Gesicht kommt und mein Name kommt. Und so, das sind halt so Kindheitsträume. Also, ja. Und dann ist das, habe ich dieses Konzept bekommen, also Vermisstenstelle in Berlin und fand das auf Anhieb wahnsinnig spannend. Und irgendwie, ich wusste auch, okay, das ist ZDF, das ist einfach ein guter Sender und es wird gut besetzt werden, es sind gute Bücher und so. Und dachte, das wär's, das würde ich. Und es wird in Berlin gedreht, was einfach, wenn man kleine Kinder hat, dann auch ein großer Vorteil ist. Und das möchte ich gerne. Und ursprünglich war das eine türkische Kommissarin. Und ich habe gar nichts, das war die Idee der Produzenten, als sie sich dann entschieden haben, dass ich das bekomme, haben sie von selbst gesagt, wir finden, sie sollte dann auch so sein wie du, also sie sollte dann persischstämmig sein.
Mhm. Jetzt kommen wir mal auf die Musik, weil das ist ja wirklich deine zweite große Leidenschaft.
Ja.
2002 gab es schon das erste Debütalbum und dann ging das eigentlich auch immer so weiter. Es kam eins nach dem nächsten. Das aktuelle Album heißt Eine Frau und ist eigentlich was ganz Besonderes, denn wir kennen dich ja eher rockig. Mhm.
Ja,
Indie-Rock,
Singer-Songwriter, so.
Ja. Oder so,
ja.
Genau.
Ja, nee.
Und das ist jetzt so eher Jazz, Swing, Chanson.
Es ist Jazz.
Ja.
Das ist absolut eine neue Musikrichtung.
Ja.
Und
ja.
Es ist deutschsprachig zum ersten Mal.
Wie kam es zu diesem Album?
Das Album, das hat natürlich in erster Linie zu tun mit mit meinem Produzenten David Klein, einem Schweizer genialen Jazzmusiker, den ich schon lange kenne, nämlich seit den Dreharbeiten zu Schloss Gripsholm. Das war die Lebensgeschichte von Tucholsky, die ich im letzten Jahrhundert, in 1999, mit Heike Makatsch und Uli Nöten gedreht habe. Sehr lustige Dreharbeiten, in Schweden.
Inwiefern lustig?
Ja, weil wir, ich glaube, Heike und ich haben einfach nur Partys gefeiert. Versuchen Sie mal in Schweden Alkohol zu kriegen nach 22 Uhr in dem Hotel. Es war sehr, sehr lustig. Mhm. Ja. Gut, jedenfalls habe ich da auch eine Sängerin gespielt, eine Varieté-Sängerin, Tucholskys Muse sozusagen, Billy Sunshine, und habe verschiedene Lieder gesungen mit Texten von Tucholsky. Und diese Lieder wurden neu komponiert von David Klein und seiner damaligen Band Kol Simcha. Ich kam halt wirklich damals extrem, also nur vom Rock, arbeitete gerade an meiner ersten Soloplatte, und das waren so Klezmer-Jazz-Musiker, und dann trafen wir so aufeinander und sollten zusammen da diese Lieder machen und hatten wahrscheinlich beide extreme Vorurteile. Und ich habe so gedacht, ach, Jazz. Hatte auch immer so das Vorurteil, das ist so wahnsinnig verkopfte Musik und
intellektuell.
Ja. Und, und er, weiß ich nicht, hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, diese Schauspielerin, die Rocksänger, oh Gott. Naja, und dann hat das wahnsinnig toll funktioniert. Und das war also ein Fest. Also das war wirklich, ich habe das geliebt, was die für Musik gemacht haben. Und die kamen sehr gut mit mir als Sängerin klar. Und seitdem hat er immer gesagt, du musst mal unbedingt eine Jazzplatte machen, weil du halt auch so ganz anders singst als das Klischee ist von dem, wie man also Jazz singt oder so. Also sagt er, nicht meine Worte.
Ja, das stimmt. Das ist eine ganz andere Interpretation im Grunde genommen.
Na gut, weil es ist halt, wenn man so Novize ist und da ganz naiv und frisch rangeht.
Ja. Wenn wir mal so die Songs durchgehen, sag uns doch mal so zu den jeweiligen Songs so dein Empfinden, warum du gerade diesen Song so besonders findest.
Na gut, also nehmen wir mal zum Beispiel das erste, Augen in der Großstadt. Das ist ein wahnsinnig toller Text von Kurt Tucholsky, der so aktuell ist, über die Anonymität von Leuten in der Großstadt, über den Moment, wo man so denkt, da treffen sich, da, vielleicht hat man da jetzt gerade jemanden, zwei Augen treffen sich, und ist das jetzt dein Lebensglück? Ups, ist es schon wieder weg und so. Also das ist so ein schöner, trauriger, melancholischer, wunderschöner Text, wie ihn eben Tucholsky eben auch schreiben konnte. Ne, der hat ja nicht nur bissige politische Satiren geschrieben, sondern auch richtig tolle, traurige, poetische, sehr melancholische Sachen.
Ich glaube aber auch gerade da ist ja die Schwierigkeit, dass man eben nicht zu viel macht, aber auch nicht zu wenig macht, dass man da so den richtigen Weg auch findet, das zu interpretieren.
Gut, das ist dann also mein Job natürlich, aber das ist auch vor allen Dingen der Verdienst von David Klein. Er war einfach ein sehr, sehr guter Produzent. Er hat also die gesamte musikalische, das gesamte Konzept und eben auch die Arbeit, die er mit mir gemacht hat, das ist alles er. Das
ganz
ist,
besondere Symbiose.
Ja, nein, und er ist wirklich auch, ohne ihn würde es diese Platte niemals geben, und ich könnte auch nie so singen, und das ist irgendwie, also das ist unverzichtbar. Es ist wirklich sein Werk. Das ist natürlich auch, es ist auch das erste Mal, dass ich so eine Erfahrung habe mit einem Musikproduzenten. Weil ich habe da immer enorme Schwierigkeiten, da den richtigen zu finden, und habe ja meine Platten auch dann eben manchmal selber produziert und so. Und hier war es auch so, dadurch, dass ich jetzt auch nicht selber produziert habe und auch nicht selber geschrieben habe, war ich auch sehr viel freier, weil da konnte ich mich einfach sehr darauf konzentrieren, zu singen. Und das ist ja eigentlich mein Hauptjob. Mein persönliches Lieblingslied ist vielleicht Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Also auch wirklich in dieser Version, wie wir sie machen, weil ich kenne dieses Lied in vielen Versionen, und es ist meistens so ein bisschen kokett und es ist so ein bisschen so witzig und beschwingt. Und ich, meine erste Reaktion, als ich das gehört habe, ich sage, boah, ist das ein trauriger Text, weil es ist ja wirklich so, wenn jemand nicht weiß, zu wem er gehört, dann ist das, ja, das ist das Traurigste, was ich mir vorstellen kann im Leben. Also es ist wahre Einsamkeit. Mhm. Ja. Und das ist einer der schönsten Texte, die ich kenne, und einer der schönsten Melodien, die ich kenne, und für mich einer der schönsten deutschen Lieder. Und ich finde auch, dass David da eine ganz, ganz, ganz gelungene Interpretation da, also so die Instrumentierung gefunden hat, mit einem bisschen zu einem unfassbar tollen Trompetensolo von einem ganz tollen Schweizer. Natürlich ist auch etwas Besonderes für mich Herbstgewitter über Dächern, weil es ist ein Reinhard May-Cover. Und ich gebe zu, dass als David den Vorschlag gemacht hat, Reinhard May, welches sein musikalisches und modisches Vorbild ist. Ja, er ist ein riesen Reinhard May-Fan. Und ich gebe dazu, für mich ist es eine Entdeckung, ist Reinhard May eine Entdeckung, weil ich bin so aufgewachsen, also in so einer Generation, aber so Reinhard May, naja, also ich kannte ja nicht seine frühen Sachen, ja, dieses, ich wollte wie Euphorch singen oder so, und ich kannte eher so halt so diese späteren Sachen über den Wolken und so, fand ich immer sehr schön, aber es war auch immer so ein bisschen, also es war ja einfach nicht meine Generation, ne, und ich habe so gedacht, wie soll man denn bitte Reinhard May covern? Das geht doch gar nicht. Weil der ist so eigen und der singt so Herbstgewitter über dahin. Also in einem rasenden Tempo.
Absolut, ja.
Das ist ja wirklich, also wie willst du, der ist so speziell und so eigen und so unverwechselbar, wie soll man den covern? Und dann hat er gesagt, what's up, wir machen es einfach als Bossa, als langsamen Bossa. Und dann haben wir gesehen, das funktioniert sogar sehr gut. Also das ist so, dass es ist mir bis jetzt wirklich, und ich sage das bewusst, ich vergleiche das bewusst. Ist mir bis jetzt nur bei Bob Dylan so gegangen, den ich auch gecovert habe für Bandits, All Along the Watchtower. Mhm. Ist es mir so ergangen, dass ich genau wie hier bei Reinhard May erst beim Singen festgestellt habe, was für eine geniale Mischung von Text und Musik das ist, von Text und Melodie das ist und wie das alles so perfekt ineinander greift und zusammenpasst. Und es ist einfach so, man muss auch da es selber einmal singen und machen und da reinschlüpfen, um manchmal wirklich zu begreifen, wie toll etwas ist. Mhm. Und das ging mir so bei Bob Dylan und das ging mir so bei Reinhard May. Und jetzt kann ich sagen, bin ich auch ein riesiger Fan von ihm.
Ja. Und jetzt seid ihr ja tatsächlich live auf der Bühne zu erleben, in der Bar Jeder Vernunft. Mhm. Und zwar gemeinsam. Da ist er ja auch mit seinem Orchester dabei. Nicht Reinhard
David
May,
Klein,
sondern
David Klein.
Reinhard? Aber vielleicht kommt er ja.
Wir laden ihn immer ein. Aber ja. Er lebt ja sehr zurückgezogen zurzeit. Und ich hoffe immer noch, dass er mal es schafft zu kommen.
Na, vielleicht hört er das gerade. Ist er ein Radio Berlin-Fan?
Ja?
Ja.
Bitte.
Okay. Erzähl uns so ein bisschen noch was über diese spezielle Vorstellung. Also das Album natürlich steht im Vordergrund, aber es ist ja auch was ganz Besonderes, was sehr intim ist, gerade in der Bar Jeder Vernunft. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre.
Ja, es ist perfekt dafür. Diese Zelte sind einfach super. Es passt super zu der Musik. Und wir spielen das ja auch im kleinen Ensemble. Das heißt, die Platte ist ja mit Orchester richtig. Und also Geigen, Trompeten, allem. So nicht bei jeder Nummer und so, aber richtig mit Orchester. Und live in der Bar Jeder Vernunft spielen wir das im Quartett, also mit dem David Klein Quartett. Und das ist dann mit Kontrabass, Flügel, Schlagzeug und Saxophon. Das ist dann etwas roher, etwas rauer, etwas wilder und die einzelnen Musiker haben natürlich dann auch mehr Raum. Mhm. Nochmal für ihre spezielle Note.
Klingt sehr spannend. Was steht denn sonst noch an für dich in diesem Jahr?
Dann Ende Februar fangen wir an, weiter zu drehen. An Letzte Spur Berlin drehen wir 7 neue Folgen. Und dann ist Sommer.
Und Urlaub? Schon irgendwas geplant?
Nee, noch nicht. Das machen wir immer recht spontan. Und wahrscheinlich werde ich wieder ganz viel Fußball gucken. Ist ja Frauen-EM.
Genau, wie alle. Das Jahr ist ja noch jung. Hast du dir irgendwas Spezielles vorgenommen?
Immer die Ruhe bewahren.
Jasmin Tabatabai, danke, dass du hier warst. Und ich wünsche dir ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.
Danke, Marion. Dir auch alles Gute.
Dankeschön.